lieben Geschwister, wir wollen heute Morgen einen Text aufschlagen aus dem zweiten Thessalonicher Brief. Ich werde uns diesen Text vorlesen und dann mit uns gemeinsam beten und dann danach schließen wir wieder die Fenster. Zweiter Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Vers 16 und 17 lesen wir miteinander. Schlagt ruhig, wenn ihr eure Bibel mit dabei habt, sie auf und lest mit. Wir haben hier einen Brief vor uns im zweiten Thessalonicher Brief, den der Paulus einer Gemeinde geschrieben hat von jungen Christen. Ob sie vielleicht auch schon von ihrem Lebensalter älter waren, sie waren auf jeden Fall als Kinder Gottes noch recht jung. Die Gemeinde bestand damals, als dieser zweite Brief geschrieben wurde, höchstens 2 Jahre, vielleicht auch viel weniger. Der Paulus hat auf seiner zweiten Missionsreise, als er nach Europa kam, diese Gemeinde in dem heutigen Saloniki gründen dürfen mit Gottes Hilfe. Und nun habe sie aber von Anfang an viele Anfechtungen erdulden müssen, Bedrängnisse. Und sie brauchen Gottes Hilfe und Auferbauung. Und unsere beiden Verse, Kapitel 2, Verse 16 und 17, die sprechen genau davon. Ich lese uns einmal vor. 2. Thessalonicher 2, die Verse 16 und 17. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Ich bete jetzt noch mit uns und dann können wir die Fenster wieder schließen. Unser himmlischer Vater, durch deinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, dürfen wir zu dir kommen. Und heute haben wir schon Abendmahl gefeiert. Es ist nicht einfach, nach einer längeren Zeit sich noch einmal zu konzentrieren und auf dein Wort zu hören. Und aus dem Grund wollen wir dich bitten, dass du uns hilfst dabei. Erfrische unsere Herzen, schenke Gnade zum Hören, wie zum Reden. Lass dein Wort uns treffen und ein reiches Segen in unser Herzen sein. Amen. Amen. Können jetzt also die Fenster wieder schließen. Und wenn wir sie geschlossen haben, dann nehme ich mir die Freiheit und lese unseren Text nochmal vor uns. Denn es sind nur 2 Verse und es ist ganz gut, wenn man sie mehr als einmal hört. Stellt euch vor, eine Gemeinde kommt zusammen in Thessalonich und jetzt haben alle gehört, der Paulus hat uns einen Brief geschrieben. Und jetzt wird dieser Brief vorgelesen in der Gemeinde. Und jetzt sitzt er auch damals jung und alt zusammen und sie höre diesen Brief, so wie wir ihn jetzt auch selbst hören. Bei ihnen gab es keinen Krieg in der Ukraine, da gab es einen Krieg in Saloniki. Sie haben selbst unter diesem Krieg leiden müssen. Sie haben selbst auch diese Bedrängnis und die Verfolgung erdulden müssen. Und jetzt höre sie diesen Brief, wie er vorgelesen wird. Und da kommen sie zu diesen Versen. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Und jetzt sitzen sie da, die Geschwister in Thessalonich, so wie wir heute da sitzen, jung und alt. Und sie sind bedrängt. Es steht in 2. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 4 über sie Folgendes. Da sagt der Paulus etwas von ihren Verfolgungen in allen, ganz am Ende von Vers 4, in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Also wir haben hier nicht eine Gemeinde vor uns, wie wir sie heute haben hier in Deutschland. Wir wissen eigentlich noch gar nicht, was Verfolgung ist. Wir erleben so langsam, dass die Regierenden im Land sich immer mehr abwenden von dem Wort Gottes, von dem christlichen Erbe. Aber Verfolgung, davon wissen wir noch sehr wenig. Bedrängnisse haben wir. Bedrängnisse haben wir auch. Und jetzt müssen sie also mitten in diesen Bedrängnissen und Verfolgungen leben. Und sie werden dadurch angefochten, nicht nur von den Bedrängnissen und von den Verfolgungen, sondern sie werden auch angefochten davon, dass in ihrem Glaubensleben, in ihrer geistlichen Erkenntnis, sie am Ringe sind. Ich darf euch das auch vorlesen, damit wir den Hintergrund von dieser jungen Gemeinde klein wenig auch mit aufnehmen können. Da heißt es in 2. Thessalonicher 2, Vers 1, wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen. Weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief. Das heißt also, die hatte Angst bekommen, sie verpasse etwas. Sie sind in ihrem Verständnis erschüttert worden. Manchmal geschieht es auch gerade heute, dass Christen in ihrem Verständnis erschüttert werden, dass sie Angst habe, dass Schrecke sich in ihrem Herzen breit mache. Aus der unterschiedlichsten Gründe. Ob es jetzt die aktuelle Lage hier in Deutschland ist, in der Ukraine, ganz egal was auch immer. Wir kennen das genauso. Wir erleben das auch genauso. Und jetzt möchte Gott uns auferbauen. Das ist der Wunsch des Herrn. Wenn ihr eine Freude an Grammatik habt, dann dürft ihr euch das gerne merken, dass diese Aussage, diese Verben, er tröste euch, er stärke euch, in Vers 17, 2. Thessalonicher 2, die stehe in der Wunschform, optativ heißt die grammatikalische Form. Das heißt, hier drückt sich ein Wunsch aus, zum einen mal von dem Paulus, aber zum anderen auch vom Herrn, der dieses Wort den Thessalonichern gegeben hat. Jetzt nehmt das mal für euch auch mit. Was ist das Anliegen des Herrn Jesus Christus und des himmlischen Vaters und des Heiligen Geistes, des dreieinigen Gottes? Was ist das Anliegen, was er sich für euch am allermeisten wünscht, was er auf dem Herzen liegen hat? Er wünscht sich euch am allermeisten, dass eure Herzen auferbaut, dass ihr getröstet werdet, dass ihr gestärkt werdet. Also der Herr wünscht sich nicht, dass wir verzweifelt sind. Der Herr wünscht sich nicht, dass wir Angst auch nicht nur in unserem Herzen haben, sondern von dieser Angst auch bestimmt werden. Und diese Angst unser Denken und unser Handeln ganz stark prägt. Das wünscht er sich nicht. Das ist nicht sein Anliegen. Er wünscht sich nicht, dass wir durcheinander kommen und gar keine Klarheit mehr haben über das, was überhaupt das Evangelium ausmacht. Die gute Botschaft, die der Herr Jesus Christus und sein Werk selber auch darstellen. Er wünscht sich nicht, dass Nebensächlichkeiten zur Hauptsache werden. Er wünscht sich nicht, dass wir überwältigt sind von unserer Schwachheit und Kraftlosigkeit und Orientierungslosigkeit, sondern er wünscht sich, dass wir befestigt werden, gestärkt werden. Wisst ihr, dass am Ende der Bergpredigt der Herr Jesus Christus diese große Predigt, die er gehalten hat, zusammenfasst in ganz, ganz einfache Worte? Die dürft ihr gerne mit mir aufschlagen, wenn ihr wollt, aus dem Matthäus Kapitel 7, ab Vers 24. Da sagt er etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges für jeden Einzelnen. Er sagt Folgendes, Matthäus 7, ab Vers 24. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, dem will ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Worauf stehst du gerade? Ist es Treibsand? Ist es vielleicht irgendein Untergrund, der nachgibt? Ist es schwankend in deinem eigenen Herzen? Bist du instabil? Das ist alles etwas, was möglich ist. Wer sein Haus auf Sand baut, das lesen wir ja hier auch in diesem Text, der gleicht einem törichten Mann. Als nun der Platzregen fiel, Vers 27, und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Das heißt also, bist du auferbaut, gefestigt und gestärkt in dem lebendigen, dreieinigen Gott? Stehst du auf ihm? Ist er deine Grundlage, das Wort Gottes, deine ganze Zuversicht und Hoffnung? Dann stehst du fest. Aber wenn du nicht auf dieser Grundlage stehst, dann erschüttert dich jeder einzelne Wind. Morgen kommt eine Nachricht, oh, wie schrecklich. Als gäbe es keinen Herrn. Als gäbe es keinen lebendigen Gott. Du stehst auf dem Sand. Und die Winde wehen und der Regen fällt nieder und dein Haus stürzt ein. Das ist etwas, was also wirklich große Bedeutung hat. Die Auferbauung, die Grundlage. Worauf stehst du? Im Epheser Kapitel 2, Vers 20 wird es mal auf dieser Weise auch auf den Punkt gebracht. So seid ihr nun nicht mehr, ich lese ab Vers 19 vor, Fremdlinge ohne Bürgerrecht, Epheser 2, Vers 19, und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und jetzt kommt es, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selber der Eckstein ist. Was ist dein Eckstein? Worauf stehst du? Was ist das, was dich hält? Was ist das, was dir Grundlage gibt, was ist das, was dir Stabilität gibt, was ist das, worauf du hoffst. Ich sage dir ganz frei heraus, wenn es irgendetwas anderes als Jesus Christus ist, dann hast du keinen Grund, dann hast du keine Stabilität, dann hast du keine Heilsgewissheit. Es gibt keinen anderen Grund. Es gibt keine andere Erlösung. Es gibt keinen anderen Erlöser. Ich muss das am Anfang einfach vorausschicken, denn das ist das große Anliegen des Herrn Jesus Christus, dich aufzuerbauen, dich zu erretten. Der du heute Morgen hier sitzt und hörst, dass du deine Grundlage in ihm auch findest. Der Herr Jesus Christus möchte uns auferbauen. Und jetzt möchte ich einfach einmal auch zuallererst darauf schauen, was diese Auferbauung bewirkt. Nachdem ich nun auch mit euch darüber gesprochen habe, an wen sie sich richtet und wie sehr es dem Herrn ein Anliegen ist, diese Auferbauung, möchte ich darüber sprechen, was sie bewirkt. Sie bewirkt ein Zweifaches, eine innerliche Auferbauung und dann aber auch eine äußerliche Auferbauung. Aber zuallererst muss man das Herz, also unsere Seele, wenn man es auch so ausdrücken möchte, Geist, Wille, Verstand, das muss auferbaut werden, bis hin zu unserem Gefühl. Muss auferbaut werden. Aber wie wird es auferbaut? Oder was bewirkt diese Auferbauung? Jetzt lese ich uns unseren Text nochmal vor. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung gegeben hat. Ich habe jetzt zweimal das extra betont, durch Gnade. Er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort. Mein Herz wird auferbaut durch das, was der Herr Jesus Christus mir schon gegeben hat. Ich hoffe, dass ihr, wenn ihr jetzt selber diese Worte hört, innerlich in eurem eigenen Herzen zustimmen könnt und sagen könnt, jawohl, der Herr Jesus Christus und der himmlische Vater, die haben mir auch schon etwas gegeben. Ich habe was erhalten von ihm. Ich bin errettet worden, ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß etwas von diesem ewigen Trost und von dieser guten Hoffnung. Wisst ihr etwas davon, von diesem ewigen Trost, von dieser guten Hoffnung? Getröstet sein. Ich glaube, dass wir das alle uns sehr wünschen, dass wir getröstet sind und für andere Tröster sein können. Im Augenblick, in diesen Umständen, in denen wir uns befinden, sind viele traurig. Viele sind verzweifelt. Und wenn es jetzt nun auch so sich ereignen würde, dass da jemand dazukommt, der mit einem ewigen Trost im Herzen erfüllt ist, dann könnte er selber zum Tröster werden. Darf ich euch das versuchen mal zu erklären, was für ein Trost hier eigentlich gemeint ist? Es ist der Trost, den wir in der Erlösung, in der Errettung erhalten, wenn wir den lebendigen Gott ganz neu erkennen, wer er ist und was er für uns vollbracht hat, was der Vater geplant, was der Sohn ausgeführt und was der Heilige Geist dann in Anwendung gebracht hat. Ich lese euch mal zwei Verse vor, da steht sehr viel über den Trost Gottes drin, aus dem Römer Kapitel 15. Wir wollen ja wissen, wie werden wir auferbaut? Wir brauchen diese innerliche Auferbauung und Gott möchte uns in unseren Herzen auferbauen. Er möchte, dass wir getröstet in diese kommende Woche gehen. Aber wie können wir getröstet werden? Was bewirkt eigentlich diese Tröstung? Wie kommt sie denn zustande? Und hier steht es in Römer Kapitel 15, Verse 4 und 5, da heißt es in folgender Weise, denn alles, was zuvor geschrieben wurde, das ganze Alte Testament, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften, Das meint nichts anderes, als dass die ganze Bibel ein Trostbuch ist. Und wer die Bibel liest, das Alte und das Neue Testament, von vorne nach hinten und wieder von vorne nach hinten und wieder von vorne nach hinten, der ist getröstet. Es ist ein Buch des Trostes. Das ist das große Anliegen, welches der Herr Jesus für unsere Herzen hat, dass er uns trösten möchte. Nicht einfach so nur, indem er uns auf die Schulter klopft, sondern indem, dass er uns von Anfang an, 1. Mose 3, Vers 15, von seiner herrlichen Erlösung erklärt und erzählt und berichtet, wie sie dann fortlaufend im ganzen Alten Testament immer mehr sich geoffenbart hat und angekündigt war, bis hin zum Neuen Testament, als sie erfüllt wurde, als der Sohn Gottes Mensch geworden ist. Trost, fortwährend Trost. Das ist es, was der Herr möchte. Er möchte uns trösten durch sein Wort. Also, dass heute in dem Leben, in dem wir jetzt auch uns befinden, ganz viele Dinge sich ereignet, wo wir durcheinander kommen oder auch verzweifelt sind vielleicht, Angst haben, so wie die Gemeinde in Thessaloniki in ihrer Verfolgung, in ihrer Bedrängnis, in all ihrer Schrecke, das ist klar. Aber wir müssen nicht da stehen bleiben. Dass die Menschen in dieser Welt durcheinander sind, das kann ich gut verstehen. Sie haben keinen Trost. Sie haben keinen ewigen Trost. Sie können nur von dem reden, was sie sehen. Sie haben keinen Blick in die unsichtbare Welt. Sie haben keine Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Sie kennen keine Gnade. Sie kennen keinen ewigen Trost. Sie kennen keine Hoffnung. Sie wissen absolut gar nichts davon. Und sie wollen es auch gar nicht wissen. Aber wenn ein Kind Gottes nun nicht getröstet ist, wenn ein Kind Gottes nun von allem Möglichen, was diese Welt gerade sich ereignet, redet, aber nicht den Trost im Herzen hat, den ewigen Trost, dann ist es nicht aus dem Grund, weil der Herr Jesus Christus von sich aus sagt, ich möchte, dass du erfüllt bist mit Schrecken. Ich möchte, dass du bedrängt bist. Ich möchte, dass du traurig bist. Ich möchte, dass du verzweifelt bist. Ich möchte, dass du richtig durcheinander kommst. Sondern dann ist es aus dem Grund, dass wir den Trost der Schriften, so wie er in der Bibel zu finden ist, entweder lesen wir darin gar nicht mehr oder wir leben gar nicht mehr daraus. Das kann ein Grund sein. Das, was wir vor Auge haben, beeinflusst uns mehr als das, was wir durch den Herrn Jesus Christus in unserem Herzen vorfinden sollten. Er hat uns einen ewigen Trost gegeben. In Römer 15, Vers 5 heißt es dann auch, der Gott des Ausharrens und des Trostes. Gott ist ein Gott des Trostes. Kann ich ein Kind Gottes sein und nicht getröstet sein? Es gibt Situationen, wo schwierig sind, wenn ein Mann seine Frau, wenn eine Frau ihren Mann verliert. Oder Mutter verliert ihre Kinder. Oder der Vater verliert seine Kinder. Wenn schreckliche Dinge passieren, kann das einen schon durcheinander bringen. Das ist ganz klar. Aber wenn wir den Herrn Jesus Christus in unserem Herzen wohnen haben und durch ihn auch den himmlischen Vater und den Heiligen Geist haben, mit dem wir versiegelt sind, kann es dann möglich sein, dass wir gar keinen Trost haben? Kann es dann möglich sein, dass wir nicht in der Lage sind, mit den gegenwärtigen Verhältnissen zurechtzukommen? Ist es dann denkbar und möglich, dass wir in der gleichen Spirale uns befinden, in dem gleichen Strudel wie alle anderen um uns herum, die den Herrn Jesus Christus auch nicht kennen und die gar nicht rauskommen aus dieser, ja, aus diesem Zug nach unten, aus diesem Strudel, die immer nur über diese Dinge reden können und immer nur darüber sich Gedanken machen und keinen Trost in ihrem Herzen haben. Das möchte der Herr Jesus Christus nicht. Ich glaube sogar, dass gerade diese Zeit von Gott aus dem Grund so geführt und geleitet wurde, dass er seine Kinder in ihrem Zeugnis ganz besonders auch herausstellen möchte. Schaut auf meine Kinder, sie haben einen ewigen Trost. Sie können mit den Stürmen umgehen, weil sie auf der Grundlage von mir auch, also stehe. Ich bin ihr Fels. Und wenn die Stürme kommen, die Regenfälle und was auch immer, sie stehen fest. Stehst du fest? Schau nicht auf dich, bitte. Ne? Das ist etwas, was ganz viele dann tun. Schau nicht auf dich. Du bist nicht die Grundlage. Du bist nicht der Grund der Festigkeit, aber der Gott des Trostes. Und die Schriften, die Trost geben, sie vermögen dich auch zu trösten und feststehen zu lassen. Sag nicht, dass es so viele Nöte gibt, dass der Trost nicht ausreicht. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 3 heißt es, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes. Und damit meint der Paulus, dass für jede einzelne Not, egal wie groß sie auch ist, egal wie schlimm sie auch ist, der Herr Jesus selber als der Tröster uns wunderbar beistehen kann. Ein ewiger Trost, er hört nie auf, er setzt sich immer fort. Das bewirkt diese innerliche Auferbauung. Wenn du jetzt getröstet bist und zuversichtlich bist, wenn du also auch die gute Hoffnung in deinem Herzen wohnen hast, so wie es hier in mich auch steht, dann darfst du wirklich auch sage, ach, ich bin auferbaut. Der Herr hat mich auferbaut. Ich lebe in einer schwierigen Zeit, aber ich habe einen ewigen Trost und ich habe eine gute Hoffnung. Ich muss euch sagen, dass ich genauso wie ihr das als etwas empfinde, das Leben in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, wo die Hoffnung ganz schnell einem genommen werden kann. Also mein Reservoir an Hoffnung ist eines, wo ich spüre, es ist ganz schnell erschöpft. Es müssen nur einige Dinge passieren, wo ich auch nicht so gut damit zurechtkomme und meine Hoffnung ist ganz schnell an einen Endpunkt gekommen. Ich glaube, das kennt ihr auch, also müsst nur eure eigene Lebensumstände euch vor Augen stellen. Woher dann gute Hoffnung habe? Wie kann ich dann überhaupt noch mich freue und zuversichtlich sein. Im Römer 15, Vers 13 heißt es aber, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude. Wir sind es der Welt schuldig, diese gute Hoffnung aufzuzeigen. Wir sind es ihr nicht schuldig, mit ihr zu diskutieren über irgendwelche mögliche oder unmögliche Abläufe, Theorien, Spekulationen, was auch immer. Das, wenn jemand da sich berufen fühlt, also ich glaube, das bringt nicht viel. Was wir ihnen wirklich schuldig sind, ist von der guten Hoffnung und von dem Gott der Hoffnung zu reden. Sie werden uns einmal nicht anklagen und werden zu uns sagen, du hast nicht genügend mit mir über die Corona-Krise gesprochen, du hast nicht genügend mit mir über die Verschwörungstheorie gesprochen, du hast nicht genügend mit mir demonstriert, du hast nicht genügend mit mir über die ganze Not in der Ukraine gesprochen. Sie werden uns sagen, warum hast du mir nie von Jesus Christus und der lebendigen Hoffnung durch ihn berichtet? Warum hast du mich nicht getröstet mit dem ewigen Trost? Warum hast du selber den Kopf also sinken lassen und warst entmutigt und hast im Grunde genommen auf die gleiche Trommel geschlagen wie wir auch? Warum hast du nicht das neue Lied gesungen, was jetzt am Thron Gottes gesungen wird? Das werden sie uns fragen. Das wird sein, was ihnen im Herzen rumgeht, wenn sie unter Umständen zurückdenken und sehen, da haben wir einen Christ getroffen, da haben wir einen Christ getroffen. Das ist unser Auftrag. Dazu möchte der Herr uns auferbauen. Eine gute Hoffnung. Schaut, im 1. Petrusbrief steht es auch beschrieben, im Kapitel 1, und zwar dort im 3. Vers. Ihr kennt diesen Vers sicherlich, davon bin ich überzeugt. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3, da heißt es, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Wiedergeborene sind Menschen mit einer lebendigen Hoffnung. Das bewirkt die Auferbauung, die der Herr Jesus Christus und der himmlische Vater in meinem Herzen vornehmen. Ich habe eine lebendige Hoffnung. Sie lebt. Luther hat es so schön gesagt, wenn er wüsste, dass er morgen sterben würde, würde heute er noch einen Apfelbaum pflanzen. Was pflanzen wir? Vor unseren Augen gehen Menschen verloren, manchmal Familienangehörige. Was pflanzen wir? Womit beschäftigen wir uns? Was ist es, was uns wirklich umtreibt? Was ist es, was unsere Herzen bewegt? Wenn wir eine lebendige Hoffnung haben, wenn wir erfüllt sind von dieser lebendigen Hoffnung, dann lasst uns diese lebendige Hoffnung festhalten. Der Herr möchte uns auferbauen, dass wir diese lebendige Hoffnung auch weiterhin haben. Und dass wir sie nicht nur in unserem eigenen Herzen kultivieren und pflegen, sondern dass wir sie anderen weitergeben. Dass andere auch diese lebendige Hoffnung zumindest einmal hören können. Und dann auch sie durch den Herrn Jesus Christus kennenlernen können. Eine lebendige Hoffnung. Dazu möchte der Herr uns helfen, dass wir sie haben. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Innerlich sollen wir auf jeden Fall ganz arg auferbaut werden, aber auch äußerlich sollen wir auferbaut werden. Nicht nur unsere Herzen sollen erfüllt sein von dem Werk des Herrn Jesus Christus, von der Schrift und von der Hoffnung, die der Herr Jesus Christus in unser Leben gebracht hat, sondern auch unser äußerer Mensch, jetzt sagen wir es mal so, was unser Leben betrifft, soll auferbaut werden. Davon redet also hier der Paulus im 2. Thessalonicher Brief und er sagt, er stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Was will der Herr Jesus Christus und der himmlische Vater also tun? Uns stärker. Was meint es eigentlich? Es meint zuallererst einmal, dass wir schwach sind, denn gestärkt werden müssen die, die schwach sind. Vielleicht ist das ja auch ein Problem manches Mal, dass wir glauben, wir sind gar nicht schwach, obwohl wir es sind. Manch einem muss ich das nicht erst sagen, er weiß es von sich aus, dass er schwach ist. Aber ein anderer, der ist unter Umständen viel mehr davon überzeugt, dass er selber stark und kräftig ist. Und dass es ganz andere Dinge sind, die notwendig wären. Stärkung werde ich immer erst dann suchen, wenn ich meine eigene Schwachheit spüre. Oh, ich brauche Stärkung. Und da will der Herr mir beistehen. Er will mich stärken. Für jedes gute Wort oder in jedem guten Wort. Was ist damit gemeint? Wir reden nachher, wenn wir hier also uns sehen und treffen, reden wir miteinander. Wir reden weiter durch diesen Tag hindurch. Wir reden in der nächsten Woche. Unsere Zunge ist nicht zu zügeln. Es ist etwas von dem Allerschwierigsten, gut zu reden. Ein Bruder, den wir alle kennen, dessen Bücher wir schon gelesen haben, sagte, ich muss jeden Morgen den Herrn darum bitten, dass er meine Zunge in Zaum hält, dass ich richtig auch reden kann. Das ist Weisheit. Der, wo also so morgens aufsteht und lustig so drauf losredet, dem ist es gar nicht bewusst, dass er schwach ist. Dass er in seinem Reden ganz viele Fehler machen kann. Die Stärkung des Herrn Jesus Christus hilft uns, gut zu reden, so dass es uns gut tut und anderen gut tut. Also, das ist etwas, was ganz schwierig ist. Ich finde das mit das Allerschwierigste, das Reden. Nicht, dass das Reden als solches schwer wäre, Wörter zu formulieren, Sätze zu bilden und fortwährend zu reden. Das ist vielleicht nicht einmal das Schwierigste. Aber das Schwierige ist, gut zu reden. Habt ihr das schon auch gemerkt in eurem eigenen Leben? Was bewirkt mein Reden? Ist es gut? Baut es auf? Stärkt es? Ermutigt es? Weist es auf das Ziel, auf das, was die Mitte ist hin, auf Jesus Christus? Oder führt es von ihm weg und weist auf etwas anderes hin? Wie rede ich gut? Darüber kann man sich Gedanken machen. Also darüber darf man auch den Herrn Jesus anrufen und sagen, Herr Jesus, hilf mir, dass ich gut reden kann. Stärke mich dazu, dass ich gut reden kann. Wenn ihr jetzt Angst vor Gesprächen in der kommenden Woche habt, vor Begegnungen, dann dürft ihr wissen, es ist dem Herrn Jesus euch ein Anliegen, euch zu stärken, dass ihr gut reden könnt. Aber nicht nur möchte er uns stärken in jedem guten Wort, sondern auch in jedem guten Werk. Ich arbeite, ja. Ich mache etwas, egal was auch immer ihr tut, was eure Arbeit ist. Es ist vollkommen egal. Ihr könnt sie mit dem Herrn Jesus Christus tun und könnt sie ohne dem Herrn Jesus Christus tun. Das ist etwas, wo wir wissen. Wir können unsere Arbeit tun und sagen, Herr Jesus Christus, Arbeit habe ich nur, weil ich von dir geschaffen wurde und du mir Arbeit gegeben hast. Das ist schon mal so vom Denken her der Ansatz, wo wir hinkommen müssen. Der Arbeitgeber ist nicht mein Chef, das ist mein unterer Arbeitgeber. Der mir eigentlich Arbeit gibt, ist der Herr. Er ist der eigentliche Arbeitgeber. Am Ende wird nicht irgendwo mein Chef dann in der Herrlichkeit von mir stehen und wird sagen, also schau einmal, jetzt richte ich über deine Arbeit. Jetzt gebe ich dir eine Note, wie du selber also da gearbeitet hast. Am Ende blicken wir in das Angesicht des Herrn Jesus Christus als des Sohnes Gottes und er wird uns dann sagen, Gold und Heu und Silber und Stroh, er wird uns dann erklären, das war so und das war so. Arbeite für ihn. Ihn als denjenigen sehe, für den wir etwas tun. Wofür lebe ich? Wofür arbeite ich? Wem soll es letztendlich dienen? Ein gutes Werk. Dazu brauche ich Trost, dazu brauche ich Stärkung. Die Arbeit ist heute nicht immer etwas, was man gerne macht, aus dem Grund, weil sie frustrierend sein kann, weil die Arbeitsumstände frustrierend sein können, weil die Arbeit selbst manches Mal auch frustrierend sein kann. Das ist etwas, was wir erleben in dieser Arbeitswelt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier herauskommen aus dem, was wir vor Augen haben und unsere Arbeit am Herrn Jesus Christus hinlegen und sagen, stärke du mich bitte für meine Arbeit. Wir brauchen diese nicht nur Auferbauung im Herzen, sondern wir brauchen sie auch für unser Werk und für unsere Rede. So, und jetzt ganz kurz nur, jetzt haben wir das alles gesehen. Wir haben also wahrgenommen, diese innerliche Auferbauung, die der Herr geben möchte, getröstete Herzen. Und jetzt diese äußerliche Auferbauung, Stärkung für jedes gute Wort, Stärkung für jedes gute Werk. Aber jetzt stehen wir immer noch an so einem Punkt, wo wir sagen, oh, ich habe es gehört, aber wie soll das nur werden? Wie kann das nur auch in meinem Leben zur Realität werden? Und aus dem Grund ist das auch so formuliert, diese Frage, um die weiß der Herr. Diese Zweifel, die wir oft auch haben. Ach Herr, wäre es nur so, dass ich getröstet sein könnte in meinem Herzen. Wäre es nur so, dass ich eine gute Hoffnung haben könnte in meinem Herzen. Wäre es nur so, dass ich auch in meinem Reden und in meinem Tun wirklich auch gestärkt und getröstet sein könnte. Deswegen steht hier, er selbst aber. Er selbst aber. Er macht es zu seiner Sache, zu seinem Anliegen. Warum kann ich also zuversichtlich sein und kann Hoffnung haben für mich, der ich in meinem Herzen nicht klarkomme und in meinem Leben auch eben vielleicht Mühe habe? Die Antwort lautet er. Die Antwort ist nichts anderes als Jesus Christus. Und durch ihn der himmlische Vater und durch ihn der Heilige Geist. Das ist die Antwort. Und wenn du für dich das sagen kannst, morgen früh, oh mein armes Herz, meine Zunge und mein Werk und das alles miteinander, mir macht es Mühe. Und dann aber im Grunde genommen dahin kommen kannst und sagen kannst, er wird sich meiner annehmen. Dann hast du das richtig gut verstanden. Es ist keine Technik. Versteht ihr? Nur so, zeig mir doch mal, auf welchen Knopf ich drücken muss. Es ist eine lebendige Person. Er selbst aber, der Herr Jesus Christus. Lebt er in dir? dann bist du jemand, der ein Kind Gottes ist. Und er selbst aber wird dich auferbauen, er selbst aber wird dich trösten, er selbst aber wird deine Zunge so verändern und so heilen, dass du lernst, gut zu reden. Er selbst aber wird auch in deinem Werk, in der Arbeit, die du selber tust, dir beistehen. Er selbst aber durch seine Gnade und durch seine Liebe. Die sind beide hier erwähnt. Das haben wir ja gelesen. Durch Gnade, der uns geliebt hat. Er selbst aber wird dich auffangen, wenn du ins Bodenlose fällst. Er selbst aber wird seine Hände um dich schlingen und wird dich an sein Herz drücken, wenn du selber verlassen dir vorkommst und verzweifelt bist. Er selbst aber wird dich tragen, wo du keine Kraft mehr hast. Er selbst aber wird dir beistehen und für dich vom himmlischen Vater eintreten, wenn du selbst gar nicht mehr tun kannst, als zu seufzen. Er selbst aber. Und deswegen ist das hier auch so ausgedrückt. Unser Herr, unser Gott und Vater. Wir sind in eine Familie hineingeboren worden durch unsere Wiedergeburt und haben einen Vater, der sich um uns kümmert. Einen Herrn, der Herr aller Herren ist, der sich unser annimmt. Wir haben es gut. Wir haben es wirklich gut. Er selbst aber. Der Paulus, der hatte das einmal im 1. Thessalonicher Brief. Ich bin gleich am Ende angekommen von meiner Predigt. In Kapitel 3 hat er das gesagt in Bezug auf ein Anliegen, was er hatte, nämlich die Leute dort zu besuchen. Und da sagt er es folgendermaßen, er selbst aber, 1. Thessalonicher 3, Vers 11, Gott, unser Vater, unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Also er erklärt damit, also wenn ich jetzt von mir aus mir was vornehme und sage, jetzt will ich das mal wieder machen, die zu besuchen, das ist etwas, das ist schön und recht, aber das kann auch scheitern. Aber wenn er selbst aber den Weg lenkt, meinen Weg hin zu euch, dann wird es gut. Wer lenkt deine Wege? Wer lenkt deine Entscheidungen? Wer lenkt dein Herz? Er selbst aber ganz alleine, er muss es tun. Der letzte Vers, damit schließe ich ab, diese kleine Botschaft, diese Bibelstelle, die wir uns angesehen haben, und zwar im 5. Mose 31 wird es mal so wunderschön für das Volk Israel auch gesagt, und es darf unser Erbe sein. 5. Mose 31, Vers 8. Wie geschieht es? Wie kann es denn sein, dass ich selber auch getröstet sein kann in meinem Innern, in meinem Äußern, in meinem Herzen, in meinem ganzes Sein? Wie kann ich gefestigt werden? Wie kann ich Hoffnung haben? Wie kann ich vorangehen mit meinem Reden, mit meinem Tun? Und jetzt sagt es hier der Mose im 5. Mose 31, Vers 8 so, der Herr aber ist es, der selbst vor dir hergeht. Er wird mit dir sein und wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Er selbst aber. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. Unser himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, o Heiliger Geist, dreieiniger Gott, wie viel Mühe machst du dir mit uns und unserem Leben, deine Anliege für unsere Herzen, deine Anliege für unser ganzes Leben ist so gewaltig. Wir danken dir ganz herzlich dafür, dass du uns ein ewiger Trost und gute Hoffnung gegeben hast. Wir danken dir für deine Liebe und deine Gnade. bedanke dir dafür, dass du selbst für uns gekommen bist und unsere Erlösung zu deiner eigenen Angelegenheit gemacht hast. Du hast keinen Engel gesandt, du hast nicht irgendeinen Menschen erwählt, sondern du bist selber zum Mensch geworden. Du hast selbst für uns das Gesetz erfüllt. Du bist selbst für unsere Sünde am Kreuz gestorben. Du hast selbst die Strafe auf dich genommen, damit wir Frieden haben können. Du gehst uns selbst voraus als guter Hirte. Du bereitest uns selbst einen Weg, so wie die Bundeslade durch die Wüste hindurch einen Weg für das Volk Israel bereitet hat. O Herr, wir danken dir dafür, dass du es selbst bist, der unser Herr und unser Erlöser ist. Und dass wir so eine große Erlösung auch haben dürfen. Nun wollen wir mit dir in die Woche gehen. O Herr, wir können dir nichts versprechen. Wir können nicht in irgendeiner Weise schon vorher groß etwas sagen. Aber wir wollen dich bitte bleibe bei uns, Herr. Und stärke uns weiter und tröste uns weiter in unseren Herzen, ja auch in unserem Reden und auf unserem Lebensweg in allen Werken, dass wir dazu in der Lage sind, diese Hoffnung, diese wunderschöne Hoffnung, die du gebracht hast, in unserem eigenen Herzen immer wieder neu zu haben und zu erfahren und davon zu leben. Und sie anderen weiterzugeben. Hilf uns in unserem Reden und in unserem Tun auch ein Zeugnis für dich zu sein. Amen. Amen.